Ich habe schon fast gedacht, es würde mir verwehrt werden, noch ganz a cappella Laudate zu singen. Das, genau so machen wir das. Das muss so sein, finde ich. Ja, liebe Gemeinde, ich muss ja sagen, ich bin ein Gerechtigkeitsfanatiker. Das war schon immer so. Ich kann Unrecht schwer ertragen. Wenn Menschen Unrecht getan wird, werde ich so ganz unruhig. Dann kenne ich auch manchmal keinen, ich weiß nicht, was das kostet, dann mich da einzumischen. Da ist aber so ein ganz tiefer innerer Reflex. Und was ich gar nicht ab kann, wenn man mir Unrecht tut, mag ich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr so Situationen kennt, wo dich jemand abkanzelt, dir was unterstellt, weil er oder sie hat die Macht eben dazu, die Frau am Schalter, der Mann am Telefon. Es ist nicht recht, so war das nicht, das steht dir zu, aber du sitzt eben am kürzeren Hebel und du kommst mit deiner Sicht der Dinge nicht durch, jedenfalls nicht mit ganz großem Aufwand. Das ist doof, ich mag das gar nicht. Letzte Woche bei Kombi auf dem Parkplatz. Ich sag mal, wie es ist. Stehe ich mit meinem Auto, komme von rechts. Der denkt aber, er ist auf der Hauptstraße. Gibt es auf dem Parkplatz nicht, weiß ja jeder. Steht da und es war voll. Ich war auch nicht so richtig entspannt, weil es war ein langer Tag. Gut. Er steht, hätte mich durchlassen müssen, stellt sich aber so ganz demonstrativ langsam. Kennt ihr das so? Vor mich, dass ich nicht rauskomme. So, und da steht er. Und dann, das fand ich am schärfsten, guckt er so nach links. Ich bin rechts. Ich war nicht sehr entspannt. Es war viel los. Ich mag das nicht. Ich die Scheibe runtergedreht. Ich habe auf mich aufmerksam gemacht, dass ich jetzt mit dem Menschen reden will. Hat er irgendwann auch gemerkt, hat auch die Scheibe runtergedreht und ich sage, ich komme von rechts. Ja, wir sind auf dem Parkplatz. Ich sage, hier gilt die Straßenverkehrsordnung rechts vor links. Seit wann gilt die Straßenverkehrsordnung auf dem Parkplatz? Ich sage, schon immer. Zu Hause habe ich nochmal gegoogelt. Ich wollte es doch wirklich wissen. Ich war mir jetzt plötzlich nicht mehr so ganz sicher. Ergebnis meiner Recherche für alle, die das Problem vielleicht auch mal haben. Ja, ich habe recht. Im Prinzip, das hat mir schon mal gut getan. Ich habe mich wenigstens nicht blamiert. Allerdings, so der ADAC, werden Schäden, die bei Unfällen auf Parkplätzen entstehen, meistens aufgeteilt zwischen beiden Parteien. Weil es kommt ganz auf den Fall an und es ist ganz selten eindeutig auf dem Parkplatz. Also nur, falls ihr mal wieder in so einer Situation seid. Also ich habe recht. Im Prinzip hätte mir nur nichts genützt, wahrscheinlich. Ich bin mit meiner Art, wie ich gestrickt bin, offenbar voll auf dem Radar von Jesus. So habe ich mich jedenfalls gefühlt. Seine Geschichte, die er da erzählt, die macht was mit mir und die will das auch. Und ich lese sie uns aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, die Verse 1 bis 16. Hört mal hin, wie es euch geht. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Das Reich der Himmel, erzählt Jesus, gleicht einem Weinbergsbesitzer, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter einzustellen in seinen Weinberg. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Als er um die dritte Stunde nochmal ausging, sah er andere auf dem Markt untätig dastehen und sprach zu diesen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, will ich euch geben. Und sie gingen hin. Wiederum ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Als er aber um die elfte Stunde ausging, fand er andere untätig dastehen und sprach zu ihm: Warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er spricht zu ihnen: Geht auch ihr in den Weinberg, und was recht ist, das werdet ihr empfangen. Als es aber Abend geworden war, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, indem du bei den Letzten anfängst bis zu den Ersten. Und es kamen die, welche um die elfte Stunde eingestellt worden waren, und empfingen jeder einen Denar. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Da empfingen auch sie, jeder einen Denar. Und als sie ihn empfangen hatten, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Er aber antwortete und sprach zu einem unter ihnen, Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Nimm das Deine und geh hin. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Blickst du darum neidisch, weil ich gütig bin? So werden, sagt nun wieder Jesus, die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Was ist gerecht? Das Stichwort Recht kommt dreimal hier im Text vor. Es geht um gerechten Lohn. Und ich möchte unseren Blick erstmal darauf richten, von wem hier eigentlich die Rede ist. Wen stellt Jesus da in den Mittelpunkt? Wem soll Gerechtigkeit widerfahren? Im Zentrum der Geschichte stehen nämlich Tagelöhner. Ihr Alltag ist der Stoff der Geschichte von Jesus. Und weil man sich das so selten bewusst macht, will ich uns eben mal darauf hinweisen. Jesus widmet sich damit denen, die ganz unten sind in der Gesellschaft, am alleruntersten Ende. Und wer gern in den Evangelien liest, der weiß, das ist keine Ausnahme bei Jesus, sondern das macht er immer wieder. Die Armen in den Mittelpunkt stellen. Freut euch, ihr Armen. Euch gehört das Reich Gottes. Und das berühmte Gebet, das Vaterunser-Gebet, es ist ein Gebet für Tagelöhner. Gib uns heute das Brot, das wir für morgen brauchen. Eine Bitte für die, die noch nicht wissen, ob sie morgen auch Brot haben. Jesus lehrt sie, vertrauensvoll sich an Gott zu wenden, damit sie morgen was zu essen haben. Und wenn wir heute mit diesen Worten beten, dann heißt das nicht, diese Worte gelten uns nicht mehr, wir dürfen uns nicht darauf beziehen. Aber es sollte uns bewusst sein, ursprünglich ist diese Bitte ein Gebet, ein Geschenk für die Ärmsten. Jesus sieht ihre Not und gibt ihnen Worte, ihre Not vor Gott auszubreiten. Und jetzt hier in unserem Abschnitt, das ist mehr als so eine kleine Fußnote. Das ist nicht zufällig und könnte genauso auch in anderen gesellschaftlichen Schichten spielen, diese Szene, sondern Jesus sieht genau hin auf die Lebensverhältnisse der Menschen. Das ist Alltag für viele, schonungslos. Direkt, ungeschminkt, spricht Jesus das aus, beschreibt, wie es ist und er würdigt sie damit. Ich gehe davon aus, dass in unserer Wahrnehmung, wenn man so fragen würde, wer ist in einer antiken Gesellschaft ganz unten, dass wir instinktiv sagen würden, na die Sklaven. Das stimmt aber nicht. Unter den Sklaven gibt es noch wen? Das sind die Tagelöhner. Den Sklaven geht es eigentlich soweit ganz gut. Die sind nicht frei, aber die wissen genau, am nächsten Tag habe ich wieder zu essen. Und am übernächsten Tag auch. Und meine Kinder auch. Wir sind versorgt. Wir haben einen Herrn, der für uns sorgt. Tagelöhnern geht es ganz anders. Die Zeit, in der Jesus wirkt, ist wirtschaftlich schlecht. Wir machen uns das manchmal nicht so klar. Man weiß das heute aus der Forschung. Und viele Texte erschließen sich auch eigentlich nur so, aus dieser ganz angespannten wirtschaftlichen Lage. Und wenn ihr mal hier zwischen den Zeilen nochmal neu hinhört, dann merkt ihr, ah ja, okay, das habe ich vielleicht sonst manchmal überlesen. Der Weinbergsbesitzer kommt morgens um 6 auf den Markt und er kann sich die besten Leute aussuchen. Um 9 kommt er nochmal, immer noch, keine Probleme. Der Markt ist voll, er kann sich weiter noch Leute nehmen. Um 12 ist er wieder da, wieder, der Markt ist voll, kann sich wieder Leute nehmen, die den ganzen Tag keine Arbeit haben. Und um 15 Uhr kommt er nochmal, um 17 Uhr nochmal, immer noch volles Programm, genug Leute da, er kann sich genug Leute auswählen, von denen, die den ganzen Tag nicht gearbeitet haben. Das ist offenbar Realität. So ist das zur Zeit Jesu. Und keiner wundert sich beim Hören. Das ist nicht der Aufreger, dass Leute da am Abend immer noch keine Arbeit bekommen haben. Und die brauchen das doch zum Überleben. Scheint ganz normal. Warum gehen die eigentlich nicht nach Hause? Ich meine, wenn die keiner anstellt, warum gehen die nicht weg? So um 9 hat man 3 Stunden da schon rumgestanden. Also spätestens um 12 müsste man noch sagen, ja, jetzt geh nach Hause. Es gibt keine Alternative. Es gibt keinen Plan B. Tagelöhnern bleibt nichts anderes übrig. Sie sind vollkommen angewiesen auf die Gnade, die Großzügigkeit, die Fairness von denen, die Grundbesitz haben. Und Grundbesitz haben maximal 10% in der Gesellschaft damals. Der Rest ist Unterschicht. Und was mich so rührt in der Beschäftigung mit dem Text, wer sind diese Leute, deren Alltag Jesu hier beschreibt und damit würdigt? Es sind die Ärmsten. Die, denen einen den Nah das Überleben sichert für den kommenden Tag und vielleicht noch für einen weiteren Tag. Denn ein Denar ist ein relativ großzügiger Lohn. Es gab auch Grundbesitzer, die haben nur einen halben Denar bezahlt. Das ist knauserig, das ist wenig, aber gab's, hätte man machen können. Du konntest zur Zeit Jesu 7 Fladenbrote kaufen von einem Denar. Man sagt, 200 Denare reichen einem Menschen, um ein Jahr zu überleben, so ungefähr. Dann musst du aber eben auch 200 Tage im Jahr angestellt sein. Nur 60 Denare kostet ein Gewand, ein Obergewand. Musst du 2 Monate komplett angestellt sein, darfst nichts essen, dann kannst du dir das leisten. 30 Denare, ungefähr ein paar Sandalen. Übrigens, ein Ochse kostet 300 Denare. Wenn du wissen willst, warum 90% damals Vegetarier waren, hier hast du die Antwort. 300 Denare, dafür muss ein Armer jeden Tag arbeiten. Stell dir vor, deine Tochter heiratet, du willst was zurücklegen für die Aussteuer. Stell dir vor, du willst dir Sandalen kaufen, dann musst du das irgendwo abknapsen. Stell dir vor, du hast kleine Kinder, die du versorgen musst. Ab 5 Jahren musste ein Kind arbeiten. Anders ging es überhaupt gar nicht. Frauen zu Hause bleiben, das ist eine ganz moderne Vorstellung, damals vollkommen undenkbar. Alle müssen arbeiten, damit sie am nächsten Tag zu essen haben. Was ist gerecht? Jesus findet erstmal, es ist gerecht, genau hinzusehen, die Lebensrealität der Ärmsten wahrzunehmen und anzuerkennen. Und er schildert uns einen Weinbergsbesitzer, der anders ist. Im Reich der Himmel, sagt Jesus, da ist das so wie in dieser Geschichte. Und offenbar findet Jesus, der Himmel, der ist nicht weit weg. Oder der ist nur in der Synagoge oder nur in diesem dicken Buch oder in dieser dicken Schriftrolle. Der Himmel, der hat mit gerechtem Lohn zu tun, mit dem Miteinander der Menschen, mit Staunen und Leiden und mit Recht und Unrecht. Damit hat das zu tun. Und dabei beginnt Jesus seine Geschichte ganz normal, ganz alltäglich, so wie es jeder kennt. Da geht also ein Weinbergsbesitzer morgens auf den Markt, sucht sich Arbeitskräfte für die Weinernte. Das steht allen Hörerinnen und Hörern klar vor Augen, so ist das. Wenn Erntezeit ist, dann muss es schnell gehen, dann muss die Frucht von den Reben, und das schafft der Besitzer mit seinen Kindern und seinen Sklaven nicht alleine, sondern da braucht er eben Arbeiter für den Tag, da braucht er Hilfe, Tagelöhner. So macht man das, keiner wundert sich. Und auch das, was uns vielleicht so ein bisschen erstaunt, warum holt er nicht gleich genug Leute? So eigentlich müsste man doch ungefähr wissen, warum ordert der immer wieder nochmal nach. Naja, das macht man deshalb so, weil das sonst Verschwendung wäre. Stell dir vor, du hast zu viel Arbeiter und die merken dann mittags so, ach Mensch, du, wir schaffen das locker, dann schalten die den Gang zurück. Macht keiner. Deswegen erstmal ein bisschen knapp kalkulieren und lieber nochmal nachordern. Von dem römischen Schriftsteller Cato, hat ungefähr 200 Jahre vor Jesus gelebt, gibt es Überlieferungen, wo der so Tipps gibt für Grundbesitzer, wie man mit Tagelöhnern umgeht. Zum Beispiel, besser, du stellst niemals Tagelöhner auf Dauer an, etwa für die ganze Erntezeit. Macht keiner. Warum nicht? Na, die könnten anhänglich werden. Die könnten faul werden. Ja, oder die könnten sich sogar organisieren. Nee, lass die um ihr Leben arbeiten, damit die ja morgen wieder angeheuert werden wollen. Hast du viel mehr davon? Das ist das Erfolgsprinzip. Und wenn die krank werden, dann ist das nicht dein Problem, wie bei den Sklaven. Für die musst du sorgen. Bei den Tagelöhnern stellst du am nächsten Tag andere an. Kann man bei Cato nachlesen. Habe ich nicht, sondern nur aus Sekundärliteratur. Nicht, dass ihr denkt, ich sitze die ganze Woche da und lese Cato. Dann weiterer Tipp, gib ihnen keine Namen. Sprech die niemals mit Namen an, sonst denken die, sie sind Teil der Familie. Du könntest eine Bindung zu ihnen aufbauen, ist nie gut. Bei Tagelöhnern nicht. Und natürlich niemals zu viel Arbeiter auf einmal einstellen. Möglichst wenig Arbeiter bei viel Arbeit, weil sonst werden die faul. Und das ist teuer, das ist Verschwendung. Jesus schildert das erstmal ganz normal, so ist das. So kennt das jeder mitten im Alltag, zeigt sich dann aber das Wundersame. In dem, was jeder kennt und jeder sieht, da wird es merkwürdig. Da wird es merkwürdig, wundersam. Da soll ein Staunen ausgelöst werden. Morgens um 6 noch alles normal. Der Besitzer sucht Helfer, vereinbart einen Lohn. Gut, ist ein bisschen großzügig, ein Denar, aber sehr fair, alles im Rahmen. Und dass er um 9, wie gesagt, feststellt, nicht genug Arbeiter da, ist ganz normal. Schließlich auf keinen Fall zu viel einstellen, wissen wir jetzt schon. Um 12, ein bisschen komisch ist das schon. Hat irgendwie sehr, sehr knapp kalkuliert. Er ordert nochmal nach, gut, kann man vielleicht so machen, aber dass der um 3 immer noch mal hingeht, also der ist irgendwie so ein bisschen paddelig, dieser Weinbergs. Irgendwie wird es jetzt ein bisschen merkwürdig. Was aber unter gar keinen Umständen niemals passiert, ist, dass der um 5 immer noch mal auf den Markt geht. Das ist wirklich, jetzt weiß jeder Hörer, hier wird mir jetzt eine komische, merkwürdige Geschichte erzählt, weil das würde keiner machen. Eine Stunde vor Sonnenuntergang, da stellst du keine Leute mehr ein. Und der Arbeitsweg ist immer Teil der Arbeit, wird dir also mitbezahlt. Jetzt stell dir mal vor, du hast eine halbe Stunde Arbeitsweg vom Markt, wo du angeheuert wirst, bis zum Weinberg. Und dann wirst du noch eingewiesen, dann ist auch schon dunkel, gibt es auch schon Lohn. Also das ist wirklich, das ist eine komische Geschichte. Das würde niemand so machen. Und jetzt steigert Jesus das Staunen und das Wunder seiner Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht es abends an die Bezahlung. Und die, die wirklich nur ein paar Minuten gearbeitet haben, bekommen jetzt diesen Lohn von einem Denar. Sie kriegen diesen großzügigen Ganztageslohn. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben wir das nicht mehr so genau vor Augen, aber wie sie eingestellt wurden, da hieß es, ich will euch geben, was recht ist. Damit wurden auch die für die letzte Stunde eingestellt, hat ihnen der Weinbergsbesitzer gesagt. Ich will euch einen gerechten Lohn geben. Und nicht im Traum wäre irgendeiner auf die Idee gekommen, dass man diesen Lohn als gerecht empfinden könnte. Der Lohn für einen ganzen Tag, den großzügigen Lohn, für einen ganzen Tag zahlt er ihnen aus für eine knappe Stunde. Und es wäre schön, wenn wir jetzt mal so ein bisschen staunen könnten. Habt ihr schon? Sonst holt das nochmal nach. So ein bisschen kann man sich mal wundern, ein bisschen mal eben staunen über diesen verschwenderisch großzügigen Mann und uns vor Augen halten, wie Jesus das sagt. Das spiegelt was wider vom Reich Gottes. So stell dir mal Gottes Verhalten vor. Das ist bei ihm Gerechtigkeit. Was Schönes, was Überraschendes. Kein kaltes Abwägen, nicht Fakten, 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 nüchternes Rechnen und Analysieren. Ich denke, Jesus will uns sagen, Gott ist überraschend. Der ist zum Staunen. Der ist nicht berechenbar, vorhersehbar. Da hast du nie ausgelernt. Und ich mag das so. Das Bild der Leute, die da vor dem Verwalter stehen und sagen, sorry, aber das kann ja nicht. Also haben uns wahrscheinlich verwechselt. Ich bin ja gerade erst gekommen. Das ist ja hier ein ganzer Denar. So ehrlich könnte man sein, wenn man am nächsten Tag nochmal wieder angestellt werden will und denkt, nicht, dass er denkt, ich bin hier jemand, der andere beschubst. Also Entschuldigung, kann ja nicht. Doch, das ist dein Lohn, stimmt schon, der nächste bitte. Eine wunderbare, eine schöne Überraschung. Und ich hoffe, dass wir sowas auch schon mal erlebt haben. Göttliche Überraschung zum Guten. Was für eine Großzügigkeit. Gott gibt mehr als nötig. So ist er halt, scheint Jesus zu sagen. Ich habe den Eindruck, das ist so ein Merkmal des Glaubens, was wir hier gezeigt bekommen. Immer wieder unsere Situation. Bist du unterwegs mit Gott? Dann rechne mal mit Überraschungen. Hast du so eine Erwartung an ihn, deine Hoffnung? Dann stell dich mal darauf ein. Der wird dich überraschen. Geht gar nicht anders. Was für ein schönes Bild. Es gibt Grund zum Staunen über Gott, zum sich freuen. Und dann bleiben wir im Modus der Überraschung in dieser Geschichte. Es bleibt wundersam, aber es wird jetzt zu einer negativen Überraschung. Er enttäuscht, der Weinbergsbesitzer. Und ich vermute, dass wir das auch kennen. Gottes Verhalten kränkt unsere Vorstellung von Gerechtigkeit. Die werden nicht nur positiv überrascht hier im Text, das hoffentlich auch. Staunen über Wunder Gottes. Aber wir werden ja auch manchmal negativ enttäuscht und denken, Gott, das kann doch nicht sein, das ist nicht fair, das ist nicht gerecht. Auch da werden wir so abgeholt in dieser Geschichte. Und es wird so klar auf den Punkt gebracht, hier vom Sprecher der Arbeiter. Der haben offenbar einen ausgesandt, der das so formulieren sollte. Der macht das auch ganz toll. Die Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleich gemacht, die wir die Last und Hitze des Tages getragen haben. Kein bisschen Polemik drin, verzerrt die Sache nicht, sondern bringt sie einfach nur sachlich auf den Punkt. Der große Boss hat uns alle gleich gemacht. Und interessant ist, der Boss antwortet. Der stellt sich dem Dialog. Müsste der gar nicht. Also Weinbergsbesitzer sprechen nicht mit Tagelöhnern. Dafür hat man einen Verwalter. Der hier schon. Und in seiner Antwort fällt auf, der Sprecher der Arbeiter, der hatte keine Anrede. Sofort kam er mit seinem Anliegen raus. Hat nicht gesagt, irgendwie, mein Herr, ich wollte da mal was fragen, sondern einfach nur, diese Letzten haben und so weiter. Aber der Weinbergsbesitzer, der sagt, Freund, eine Anrede. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Sind wir nicht mit einem Denar übereingekommen? Nimm das Deine und geh. Und dabei, es stimmt ja, der Besitzer hält sich genau an das Vereinbarte. Der handelt nicht willkürlich. Der sagt nicht, ihr kriegt nichts mehr oder irgendwie sowas, sondern genau das, was vereinbart war, das kriegen die. Er ist verlässlich. Sein Wort gilt. Von Willkür kann keine Rede sein. Aber die Großzügigkeit an den anderen, die ist so schwer auszuhalten. Und dieses Verschwenderische erst lässt den vereinbarten Tageslohn dann als Unrecht erscheinen. Ich stelle mir gerade vor, wir haben gerade Olympische Spiele, dass jemand am schnellsten steht dann so hier so auf dem Podest und kriegt eine Goldmedaille umgehängt, freut sich. Und dann stehen die anderen auch alle da, kriegen auch alle eine Goldmedaille umgehängt. Ich könnte mir vorstellen, dass Jesus ungefähr so jetzt dieses Gleichnis dieser Tage uns erzählt hätte. Ich weiß es natürlich nicht. Aber funktioniert nicht, geht nicht. Also was ist die Goldmedaille wert, wenn alle eine Goldmedaille kriegen? So ist das Leben nicht, das geht nicht. Aber Jesus sagt, Gott ist überraschend. Du wirst dich wundern. Zum Guten. Du wirst staunen, weil du findest, du hast es nicht verdient. Und du wirst aber auch hadern. Du wirst denken, das ist nicht gerecht. So darf das nicht. Jesus sagt, in dieser Überraschung zeigt sich Gottes Wesen. Nehmt an ihm Maß, staunt, reibt euch daran, freut euch daran und vergesst nie, Gott ist gerecht. Durch und durch. Aber seine Vorstellung von Gerechtigkeit ist so groß, sie sprengt jedes Maß. Amen.